Guten Morgen miteinander. Wir haben heute eine Predigt zur Auferstehung Jesu Christi. Und ihr wisst, ich kann ja eigentlich gar nichts mehr lesen. Und darum wird meine Frau immer die Texte lesen. Also das, was sie auf den Folien seht, das wird sie lesen. Dann weiß ich wieder, wo ich stehe. Und ich habe auch die Blätter mitgenommen. Wenn sie jemand will, kann er sie nach der Predigt abholen, damit ihr die Bibeltexte habt. Und wir beginnen jetzt aber zuerst mit Johannes 20, der Auferstehungsbericht, wie das damals verlaufen ist. Und es ist einfach auch immer spannend, die Texte in den Evangelien zu lesen. Und Annelies wird jetzt die ersten 5 Folien sind einfach Johannes 20.
Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, der Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die zwei miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab. Schaut hinein und sieht die Leintücher liegen, er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging in das Grab hinein und sieht die Leintücher liegen. Aber das Schweißtuch, das Jesus um das Haupt gebunden war, war nicht bei den Leintüchern liegen, sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen, und das hat er zu mir gesagt. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und sprach zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten.
Wir merken doch in diesem Osterbericht, wie die Auferstehung, wie das so etwas ist, was die Menschen fast nicht erfassen können. Und doch, es ist geschehen, oder? Das Grab ist leer. Aber wenn man das bedenkt, das Grab ist leer und ein Mensch ist auferstanden, er lebt wieder, das ist etwas sehr, sehr Spezielles. Und wenn Maria dann sagt, ich habe den Herrn gesehen, oder wenn man bedenkt, Jesus wurde gekreuzigt, begraben und jetzt sagt die, wir haben den Herrn, ich habe den Herrn gesehen und hat dies und das gesagt. Und nachher auch die Erscheinung Jesu, dass er ihnen die Wundmale zeigt, den Jüngern, oder? Das ist absolut sensationell. Aber rein menschlich betrachtet ist die Auferstehung Jesu Christi schon etwas absolut Sensationelles. Also das, und dass man das nicht einordnen kann zunächst, das ist logisch. Und wir wollen jetzt einfach heute genau diesem Punkt nachgehen. Ich habe das Thema gewählt, die Auferstehung Jesu Christi und die Frage, was bedeutet das für mich, die persönliche Seite, dass wir die bewusst anschauen, weil wir können etwas hören, ja, Jesus ist auferstanden, aber was bedeutet das für uns als Jünger Jesu? Das ist völlig eine andere Ebene. Und wir wollen das anhand vom Epheserbrief anschauen, wir gehen einfach diese Verse durch, weil dort in Epheser 1 und 2 wird das beschrieben. Einerseits die Auferstehung Jesu Christi strategisch, was eigentlich im Großen geschehen ist. Und dann im Kapitel 2, was hat das für Auswirkungen auf uns? Beziehungsweise welche Auswirkungen kann es haben? Und wir gehen einfach Punkt für Punkt durch und wenn wir keine Zeit mehr haben, hören wir auf, oder? Und ja, und wir schauen einfach diese zwei Punkte an. Auferstehung strategisch betrachtet, das heißt das grundsätzlich, und das zweite die persönlichen Auswirkungen auf uns. Gut, wir lesen da jetzt in Epheser 1. Es ist ein Fürbittegebet von Paulus, wie er da für die Epheser betet. Und wir lesen die nächste Folie.
Epheser 1, 18 und 19. Und er, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist.
Genau, das ist also mittendrin in diesem Fürbittegebet. Und im Zusammenhang heißt es eben, er, der Vater der Herrlichkeit, heißt es vorher, gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Das ist ein spezieller Vers, weil da steht von den Augen des Herzens. Und er bittet Gott, gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, oder man könnte auch sagen, damit ihr begreift. Also die Jungen würden sagen, dass wir es checken. Versteht ihr? Aber es ist doch interessant. Habt ihr schon mal gehört, Herzensaugen? Und ich habe mir überlegt, wenn man jetzt da nicht gut sieht, was nimmst du dann für eine Brille? Oder gibt es einen Augenarzt für die Herzensaugen? Also wir haben unter uns einen Augenarzt. Wilson ist Augenarzt, oder? Also ich habe mir das effektiv überlegt, warum bittet er da, Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Und ja, er sagt dann nachher, was wir begreifen sollen, sind drei Punkte. Eben das erste, welche Hoffnung ihr habt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid. Also Hoffnung und das zweite, welches Erbe. Das Reich, also es ist vom reichen himmlischen Erbe die Rede, also von der Herrlichkeit des himmlischen Erbes. Und ich meine, bei diesem Punkt, Erbe, himmlisches Erbe, was uns zusteht, ich habe beruflich zu tun mit Erbgemeinschaften. Da geht es immer ums irdische Erbe. Aber ich sage euch, wenn es um Geld geht, das verteilt werden muss, das man nicht selber verdient hat, sondern es ist der Erbe, man bekommt es. Aber ich kenne keinen anderen Bereich, wo so viel gestritten wird. Knallhart. Und da wissen die Leute exakt genau, was das Erbe ist, oder sie wollen es wissen. Und das ist tragisch. Aber hier ist jetzt die Rede vom himmlischen Erbe. Aber es ist ein Bereich, den kennen wir vielleicht schlecht. Aber er sagt ja, Gott gebe euch erleuchtete Augen. Eben wie reich die Herrlichkeit des Erbes ist. Und das andere, die Hoffnung, ich denke, das wissen wir alle auch. Ohne Perspektive, ohne Zuversicht, ohne Ausblick auch auf die Zukunft, das ist schwierig zu leben. Gerade heute Morgen haben wir ein SMS erhalten, keine also gute Osterwünsche, ja, aber ich habe keinen Sinn im Leben, keine Perspektive. Und das ist tragisch, versteht ihr, wenn man es menschlich überlegt, ohne Zuversicht, ohne Hoffnung, ohne Ziel, das ist wirklich schwierig. Aber hier sagt er, es ist ein Gebetsanliegen, er gebe euch die Hoffnung, zu der ihr berufen seid, dass das im Herzen wirklich aufleuchtet. Gut, dann gehen wir aber zum nächsten Punkt. Da kommt dann das dritte Anliegen.
Und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde. Übersetzung nach Menge. Und wie überschwänglich seine Kraft sich an uns, den Gläubigen, erweist, nämlich die mit gewaltiger Macht sich betätigende Stärke.
Genau, also das ist der dritte Punkt, wenn wir im Zusammenhang lesen würden, Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr begreift, und nachher, wie überschwänglich sich die Kraft an uns, den Gläubigen, erweist. Und nach Menge heißt es dann, die mit gewaltiger Macht sich betätigende Stärke. Und im Griechischen steht also der Ausdruck wie in Epheser 3,20, wo es heißt, Gott wirkt in seiner Kraft und dort heißt es über die Maßen hinaus. Also eigentlich eine Kraft ohne Grenzen. Die geht weiter als unendlich, oder? Mathematisch haben wir den Begriff unendlich ohne Grenzen. Und genau das ist diese Kraft, also diese überschwängliche Kraft, die sich mit gewaltiger Macht sich betätigt an uns, oder? Und interessant ist, dass er das sagt im Blick auf die Gläubigen. Aber ich frage mich, habe ich diese Kraft wirklich, oder? Ich meine, hier ist es ein Gebet. Wir sollen begreifen, wie überschwänglich diese Kraft ist. Und ich denke, da könnt, wenn wir ehrlich sind, diese unendlich große Kraft haben wir die erlebt. Aber interessant ist ja, dass er sagt, die wirkt in euch. Und wenn wir dann einen Vers weiterlesen, die mit gewaltiger Macht sich betätigende Stärke, und dann nach Menge heißt es, die er auch an Christus erwiesen hat, als er ihn von den Toten auferweckte. Also, dass er sagt, die Kraft, die in euch unendlich wirkt, das ist ja die Auferstehungskraft. Und Annis wird jetzt diese Verse lesen.
Und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel.
Genau. Also wir sehen dieser Bezug. Es ist interessant, dass hier die Auferstehungskraft direkt bezogen wird, dass die jetzt in uns wirken sollte. Das ist interessant. Überhaupt, wenn wir da Epheser lesen, da geht es um die Auferstehung Jesu. Und dann wird es immer übertragen auf das Leben des Jüngers. Aber es beginnt hier mit dieser Kraft. Und wenn wir jetzt prinzipiell mal anschauen, diese Kraft der Auferstehung hier in diesem Vers, es hat immer zwei Bedeutungen. Die Auferstehungskraft, die überwindet den Tod. Also aus Tod wird Leben. Und das Zweite ist immer die Einsetzung in eine höhere Ebene. Also bei Jesus war es immer so, er wurde zur Rechten des Vaters gesetzt. Eine Stellung mit Macht. Aber grundsätzlich, wenn wir uns überlegen, was ist eigentlich diese Auferstehungskraft? Wir sagen jetzt, ja, es hat den Tod überwunden. Also dort, wo es Tod war, wird Leben. Aber menschlich betrachtet, was heißt das eigentlich? Oder mir wurde das so mal bewusst mit einem Erlebnis mit meinem Sohn, oder? Der war so 2-3-jährig und er war in dieser Zeit, wisst ihr, wo man, wenn man mit den Kindern spazieren geht, dann kannst du nicht sagen, ich gehe spazieren, sondern du musst sagen, ich stehe spazieren. Warum? Weil die schauen alles an. Bei jedem Schritt alles wollen sie anschauen, jeden Käfer sehen die und du kommst nicht vorwärts. Und mein Bub, der war mit meiner Frau unterwegs und da hat er einen toten Wurm auf der Straße gesehen. Toter Wurm. Und was sagt er zu meiner Frau? Mama, stell diesen Wurm wieder an. Ist ja logisch. Eigentlich logisch, versteht ihr? Wir stellen doch den Radio an und die Kaffeemaschine. Alles stellen wir an, Knopfdruck und es läuft. Warum sollte das beim Wurm nicht gehen? Und versteht ihr, ich bin vom Beruf Ingenieur und wir hatten früher in der Schule, in der Ingenieurschule hatten wir so, da warst du voll im Saft und man hat gedacht, und wir hatten die Losung, die Probleme sind nur da, dass wir sie lösen. Natürlich haben wir das auf die Technik bezogen. Und du kannst viel im technischen Bereich erfinden, dass es dann geht. Und erst später habe ich gemerkt, ja, wenn du jetzt die Technik mit dem Leben vergleichst, dann hast du einen riesengroßen Unterschied. Ein Quantensprung, würde man in der Physik sagen. Riesenunterschied. Und wenn wir gesagt haben, die Probleme sind nur da, dass wir sie lösen, dann haben wir das natürlich technisch verstanden, irgendetwas machen, aber du bist dann immer auf der Ebene der Technik. Und wenn ich mir dann überlege, wenn ich jetzt den toten Wurm habe und ich komme mit der ganzen Technik, ja, wir lachen alle, oder? Ist so logisch, da kannst du nichts machen. Und glaubt ihr, weltweit, überall ein toter Wurm, da wird jeder sagen, stimmt. Den kannst du nicht einschalten. Alle Technik null. Und wenn man es mit der Technik vergleicht, ja, ich habe es gemacht, oder? Wenn du denkst, das Leben, wenn wir sehen in der Natur, wie Gott das Leben gibt, das ist unendlich mehr. Nur ein paar Vergleiche, wo wir merken, das Prinzip des Lebens ist viel, viel mehr. Wenn du denkst, ich habe mir kürzlich das Schienbein angeschlagen, oder? Und dann gibt es ein Loch und es blutet. Aber was macht das Leben in unserem Körper? Es wird geflickt, es wird repariert, es wächst wieder zu. Und kürzlich haben wir auch erlebt beim Auto, ein Loch im Pneu. Was machst du? Wächst das wieder zu? Repariert sich das? Glaubt ihr, ich habe so oft gedacht als Ingenieur, wie schön wäre das, wenn sich das Zeug selber reparieren würde. Ihr sagt, wenn man nun schon dann daran denkt, das ist absurd. Aber ihr seht jetzt das Leben, das Prinzip, das repariert sich. Oder wenn ihr seht, das Leben wächst, schaut mal, ein Same, schaut mal jetzt im Frühling, da ist Dreck, da ist nichts, und aber unten ist ein Same und dann kommt eine Blume hervor. Oder ein Gras, wo vorher nichts war. Aber das ist typisch, was sagen, ist logisch, Leben wächst. Da entsteht etwas Neues, wo vorher nichts war. Ja gut, der Same war da. Aber wenn du dir das mal überlegst beim Auto, habt ihr schon mal einen Samen gefunden, wo dann ein Zucker hervorwächst? Das ist Prinzip Leben. Oder das Prinzip Vervielfältigung im Leben, wenn man das überdenkt, oder Leben in der Natur, im Menschen, das vervielfältigt sich. Also aus zwei gibt es Kinder, oder? Die wachsen heran aus einem kleinen Samen, oder? Und Eizelle gibt es ein Kind und Gott sagt, ja, ich will, dass du lebst. Wir merken, dass entscheidend ist, dass Gott dann das Leben hineingibt. Auch bei einem Kind, wenn es entsteht, oder? Es ist nicht nur einfach ein Zellknäuel, sondern Gott sagt, ja, ich will dich. Und das ist das Leben. Aber wenn wir das in der Technik vergleichen, das sagen alle Ingenieurkollegen, jetzt dreht er durch, oder? Aber versteht die Auferstehung, Leben, die Prinzipien. Und das ist bei Jesus geschehen. Aus dem Tod, tote Materie. Gott sagt, du sollst leben, er gibt seinen Geist hinein, seine Auferstehungskraft und Jesus lebt. Und das ist das, was wir ja auch verstehen müssen für unser Leben. Wir leben ja alle, wir haben das göttliche Leben, aber auch im geistlichen Sinn. Und wenn wir jetzt sehen, in den nächsten Versen bei Epheser 1 wird jetzt die Stellung Jesu beschrieben. Also die Auferstehung hat dazu geführt, erlebt. Und jetzt lesen wir diese Verse, wo er eingesetzt wird.
Epheser 1, 20-23. Und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel, über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt.
Genau, also da sehen wir jetzt eben der zweite Punkt, die Auferstehung Jesu Christi, wie er in diese himmlische Stellung gesetzt wird. Und versteht mich recht, das ist absolut zentral. Und das soll uns ja auch an Ostern auch erfreuen, oder? Diese Stellung Jesu, wenn es dann hier heißt, es gibt wie zwei Ebenen, merken wir, es geht um die weltliche Ebene, irdisch-weltliche, und die andere noch, er ist das Haupt der Gemeinde. Also es ist klar, diese zwei Bereiche, aber wenn man jetzt die weltliche Ebene, die irdische weltliche Ebene, dass es da fünfmal steht oder sechsmal, oder über alle Reiche, Gewalt, Macht, über alle Namen, die es gibt, oder? Und dann noch Herrschaft. Und dann sagt Gott, hat ihm alles unter die Füße gelegt, unter die Füße getan. Das ist ein Ausdruck der Herrschaft. Und dann noch interessant, nicht nur für diese Welt, sondern auch für die zukünftige. Und das stimmt hundertprozentig. Also das erfüllt mich total mit Freude. Das gilt auch heute in dieser Welt. Und wenn man dann noch schaut, er ist auch das Haupt der Gemeinde. Und es steht in der Bibel, die Gemeinde Jesu wird vom Haupt her zusammengehalten, wird vom Haupt her geführt, oder? Und dann heißt es hier noch, die Fülle dessen, also die Gemeinde ist die Fülle dessen, der alles in allem wirkt. Dann sagst du, ja, krass, oder? Wir sind der Leib, sagt die Bibel. Das Haupt ist Jesus. Und dann sagt er noch, diese Gemeinde ist die Fülle dessen. Was Jesus uns so anschaut, die Jünger Jesus ist die Braut Christi, die Gemeinde, der Leib, ist die Fülle dessen, der alles in allem wirkt. Wenn man dann hier schaut und noch mal schaut, wie viel Mal steht allen, oder dass er über alles wirkt, dann siehst du, es ist völlig eine andere Dimension. Und das erfüllt mich. Ich habe kürzlich ein Gespräch geführt mit Bekannten und wisst ihr, was dann kommt? Weltlage. Katastrophe, alle haben Angst. Wirklich. Und wie sitzt er daneben? Und ich habe gedacht, das stimmt ja eigentlich gar nicht. Und dann habe ich erzählt, ja, ich schaue die Sache völlig anders an. Wenn du das liest, dass Jesus alle, jeden Namen, jedes Reich, jede Gewalt, jede Macht, jede Herrschaft unter seinen Füßen hat, dann habe ich denen von daher erzählt. und gesagt, schaut mal in Israel, da läuft es so, wie es in der Endzeit laufen muss. Die Sache Syrien, Iran, Russland und plötzlich Israel, die Armee ist weg. Ah, bist plötzlich ganz nah bei biblischen Prophetien. Und man sagt, wenn du es biblisch anschaust, was jetzt läuft, das siehst du, das ist die Macht Jesu, das geht doch in diesem Bereich. Klar sind es Endzeiten, aber es geht auch an die Erfüllung der Gemeinde Jesu. Oder letztens habe ich geredet wegen der EU, oder? Und da merkst du, EU ist eine Diktatur in der Sache. Schau mal, da wird alles bestimmt im Kleinen, überall, nicht politisch, aber im Kleinen. Dass du am Schluss sogar in der Schweiz nur noch jene Rüben verkaufen darfst, die der EU-Norm entsprechen, oder? Ist wirklich eine Diktatur im Kleinen in der Sache und das ist bewusst gewollt und wir ordnen uns unter. Und das muss mir doch keiner sagen, das sei nicht eine Vorbereitung auf eine antichristliche Regierung. Das ist ein offenes Buch. Aber was ist die Realität? Ich sage, hey, die Realität ist Jesus. Der hat doch alles in seiner Hand. Und die Gemeinde Jesu, dass er sagt, die Fülle dessen, der alles in allem wirkt. Hey, das ist doch etwas, wo ich aufstehen kann. Das ist doch meine Realität. Und dann haben wir so diskutiert mit den Leuten. Wisst ihr, was geschehen ist? Die waren total baff. Die haben das nicht in Frage gestellt. Kein Buchstabe. Sondern sich gewundert, dass der eine überhaupt noch Hoffnung hat. Natürlich, ich habe die Hoffnung von der Bibel her. Weil wie die Weltsituation heute ist, das passt so gut hinein in die biblischen Prophetien. Da muss ich doch keine Angst haben. Absolut nicht, sondern ich sehe, das ist ja Herrlichkeit Jesu, da kommt das hervor. Und glaub nicht, dass Jesus nicht der Herr ist. Oder? Das ist klar, in der Welt, da sagst du ja, das stimmt ja nicht, aber es stimmt eben doch. Und viele erkennen es langsam, da läuft ja etwas ab, wo ich sagen kann, das ist ja in der Bibel vorgezeichnet. Und das dürfen wir auch nicht vergessen. Versteht ihr? Das, was hier drin steht, ist wunderbar. Wo wir uns überhaupt nicht unterkriegen lassen, sondern sagen, das ist die Herrlichkeit Jesu. Zwar Endzeit, letzte Tage, aber es stimmt. Und Jesus wird da zu einem Ende kommen, am Schluss. Ist klar, wir werden auf der sicheren Seite sein, wenn wir seine Jünger sind. Gut, wir lesen noch weiter im Kapitel 2, da schauen wir noch zwei Punkte an oder drei persönliche Auswirkungen.
Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben wir alle einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur, wie auch die anderen.
Genau, also da blickt er zurück, sagt es den Leuten offen, wir waren alle auch mal so. Wir haben auch unter dem Mächtigen, der in dieser Luft herrscht und in dem Geist dieser Weltzeit gelitten. Ich denke, die Frage ist einfach, was geht uns das heute noch an? Es gibt Gläubige, die sagen, das geht mich gar nichts an, weil sie denken, das ist nur der Zustand damals, wo ich noch gar nicht bekehrt war. Aber wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, ja, wir sind nicht von dem gefeit, dass der Mächtige, der in dieser Welt herrscht, nicht auch Einfluss auf uns haben kann. Wir gehen weiter. Was kommt dann in den nächsten zwei Versen?
Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden.
Genau. Merken wir die Analogie, tot, ihr wart tot und jetzt lebendig gemacht. Also wir sehen nachher weiter, es geht weiter, es ist immer die Auferstehung, tot, lebendig gemacht, mit Christus lebendig gemacht. Und klar, man kann sich jetzt hier wieder fragen, ihr wart tot in euren Sünden. Und man kann es wieder nur verstehen auf die Zeit vor der Bekehrung. Aber wenn man es im Blick anschaut, wie wir als Jünger Jesu leben, tot sein heißt, er meint hier den geistlichen Zustand. Und wenn wir ehrlich sind, mal überlegen, was ist dann Sünde, wie kann die auch ausschauen? Oder tot sein heißt leblos sein, oder? Tot in euren, und da müsste man mal überlegen, was lähmt uns als Jünger Jesu? Und wir müssen sagen, ich bin ja eigentlich wie tot. Und das sind manchmal geistliche Schritte, oder? Wenn dann einer einfach tot ist in Depression oder tot, weil er einfach sich selber komplett ablehnt, gibt nur Ablehnung. Ich bin nichts, ich kann nichts, minderwert. Das kann so eine Identitätseigenschaft sein, dass sich ein Christ voll in dem lebt. Oder einfach immer das Sündhafte, wo der Teufel hineinwirkt. Und da sind so viele Lebenslügen manchmal da und wir merken es gar nicht. Und wir müssen sagen, ich bin auch tot in Sünden. Und müsste genau sagen, jetzt brauche ich doch diese Auferstehungskraft. Also ich kann es ja von mir erzählen. Für mich ist das relevant, dass ich auch hinschaue an diese Punkte, wo ich innerlich gelähmt bin. Ich habe letzte Woche auch wieder gedacht, ich habe einfach Bereiche, da kann ich keine Schritte tun. Nicht voll vorwärts. Ich habe gemerkt, das sind Blockaden. Innere Blockaden. Man macht nichts. Man kennt zwar Jesus, man sagt, ja, ich bin ja wiedergeboren, aber man hat kein Power, man geht nicht vorwärts. Und ich mache es immer so, wenn ich dann so, ich sage, eine Aufräumgebetstunde mache, oder es geht dann manchmal länger, dann schreibe ich mal einen Punkt auf. Und wisst ihr, rein vom strategischen her, vom Beten her, das Beste ist, wenn ich dann so eine Blockade merke, dass ich sage, ich kann einfach nicht, dann mag ich nicht. Mach keine Entscheidung, auch im Geschäft manchmal. Buße zu tun. Dass ich sage, ich bin tot in meiner Lethargie. In meiner Blockade kann keine Schritte tun. Aber in Christus wäre ich ja lebendig gemacht. Und Buße tun, dass man einfach alles mal vor dem Herrn hinlegt und sagt, es ist mir leid, dass ich da keine Schritte tue. Es ist mir leid, dass ich nicht die erste Liebe habe. Buße tun hilft immer, dass mich der Feind nicht mehr anklagen kann. Und Jesus nimmt mich an. Du kannst überall Buße tun, er nimmt dich an. Das Einfachste, was es gibt. Aber macht man es auch. Und ich habe dann gemerkt, erste Liebe. Und dann hatte ich gerade so einen Klienten, der hat mich so genervt. Wisst ihr warum? Nur Opfer sein. Da war überall das Opfer. Kennt ihr solche Leute? Er ist immer das Opfer. Dann ist die Vergangenheit und dann die anderen Leute und dann die Gemeinde und der Seelsorger. Alles andere, nur er selber nicht. Und ich habe ihm schon gesagt, ja, du bist ja auch das Opfer von deinem Leben selber. Aber ja, hat es begriffen. Er hat dann gesagt, ja, muss mir mal überlegen, ich bin ja das Opfer meines Lebens selber. Aber keinen Schritt tun. Und ich habe nachher gemerkt, der ärgert mich. Und wisst ihr, was ich in der Busse gemerkt habe? Du bist hart. Du solltest ja mit dem auch Geduld haben. Plötzlich so ein Punkt, oder? Ah, habe wirklich die erste Liebe nicht. Und habe mal darüber gebetet, Herr Jesus, das ist auch eine Blockade. Da bin ich auch tot. So ganz ehrlich sein, versteht ihr, das ist total gut. Und am Schluss habe ich gedacht, am Schluss bete ich dann immer noch, Herr Jesus, was muss ich noch Buße tun und wo soll ich noch hinschauen und wo habe ich noch innere Blockaden und wo tut es noch weh und ich merke es nicht. Und wisst ihr was, was mich dann am meisten genervt hat? Also nein, es war dann einfach interessant. Ich habe in letzter Zeit so viel mit Leuten zu tun gehabt. Wisst ihr, über welches Thema? Wenn Gott nicht heilt. Wenn Gott nicht heilt. Einfach nichts tut, nicht eingreift. Ist auch ein Thema. Und ich habe viele Leute beraten. Da findest du immer eine Lösung. Da irgendwo persönlich kannst du immer etwas herausfinden, warum Gott nicht heilt. Du musst ja vielleicht auch eine Antwort finden. Und ich habe gedacht, in diesem Thema, das checke ich. Das erkläre ich allen Leuten. Und wisst ihr, was dann nachher hervorgekommen ist in dieser Bußezeit? Da hat der Herr gesagt, schau doch mal dein Herz an. Da bist du ja selber am allermeisten kaputt. Und ich sage, ich habe gar nicht gemerkt. aber hat mich darauf gewiesen, da hast du Riesenschmerz in deinem Herzen, du kannst es allen erklären und die trösten und denen helfen, aber selber bist du kaputt. Und der Feind hat dich da im Sack. Und wisst ihr, wenn man dann diesen Vers 4 wieder liest, aber Gott, wie geht's weiter? Der reich an Barmherzigkeit ist, oder? Hat in seiner großen Liebe, die er gegen mich gehabt hat, man kann es ruhig persönlich lesen, mich lebendig gemacht in Christus. Versteht ihr, solche, das tut so gut. Und schaut doch hin auf eure inneren Blockaden. Ganz ehrlich mal sagen, da bin ich wirklich kaputt. Und keiner kann mir helfen. Aber das steht doch da, aber Gott in seiner großen Barmherzigkeit, oder? Und da geht es halt dann vielleicht auch mal um Heulen, um Herz ausschützen, zu merken, ja, es tut wirklich weh. Aber er macht mich lebendig. Und das zu erleben, er macht einen lebendig, auch in diesen tiefsten eigenen Herzenswunden, die man selber ja gar nicht haben möchte oder die man theologisch noch übertünken kann, oder? Aber das ist Heilung. Das ist Heilung, das ist Auferstehung. Gut, wir müssen zum Schluss kommen. Ich möchte euch einfach noch die nächsten Punkte sagen, die da drin liegen. Das persönliche Erfahren, also hier haben wir das lebendig. In Christus Jesus sind wir lebendig gemacht, aus Gnade ist es geschehen. Und dann im nächsten Vers ist interessant. Ganz schön, ja.
Er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus.
Also gut, wir hören jetzt auf, es geht zu weit. Aber merkt ihr, er erzeigt den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade. Und interessant, habt ihr gemerkt, mit auferweckt und eingesetzt, oder in was? In Christus, also in Christus Jesus, in die Höhen, also in die himmlische Ebene. Frag nicht, was das genau ist. Aber merkt ihr, tot gewesen, lebendig gemacht, auferweckt, mit eingesetzt. Also es ist auch diese Machtstellung wieder da, diese Herrschaftsstellung. Und ich sage euch, ich weiß nicht genau, was es bedeutet, aber persönlich suche ich danach. Das ist jetzt das, wo ich sage, da liegt sehr viel mehr drin, egal wo du bist. Aber wenn man sagt, du bist mit auferweckt, eingesetzt, ja, im Epheser heißt es noch eingesetzt, versetzt in die himmlischen Höhen, oder? Was das auch bedeutet fürs persönliche Leben, ganz persönlich. Theologisch gesagt noch schwierig, aber rein von der Verheißung her ist es absolut genial. Im Moment persönlich bin ich sehr an diesen Bereichen zu forschen, zu suchen. Ich habe die Frage aufgeschrieben, was machen wir mit solchen Verheißungen? Glaubt mir, lest solche Worte mal durch, nehmt sie in eurer Bibel, oder? Und streicht das Zeug mal an, oder? Zum Beispiel die Stellung Jesu oder was das für uns bedeutet, es geht ums Wort, dass wir die Bibel lesen und für uns persönlich bearbeiten und dann nehmt es doch mal mit, vielleicht in den Alltag und lest dann mal solche Verse. Dann arbeitet ihr ganz anders. Und wenn dann so ein krummer, komischer Kerl kommt, der euch nervt, dann nehmt mal diese Verheißungen. Ich war gestern in Zürich, wisst ihr, was da ausgestellt wird, in Großmünster? Da werden die alten Bibeln ausgestellt aus der Reformationszeit von Zwingli. 1524, die erste gedruckte Bibel. Und wenn man in der Reformationsgeschichte schaut und auch bei Luther, wisst ihr, was das Entscheidende war? Die haben die Bibel übersetzt, jeder konnte sie lesen. Und das Zweite, die Druckereien. Der Froschauer da in Zürich, ein Gläubiger, der hat alles gedruckt. Und das Zeug wurde verbreitet, die Leute haben es gelesen. Und wenn man dann schaut, wie das Wort Gottes da ins Zürcher Oberland kam, und da haben es die Bauern gelesen und gecheckt, und dann ist Erweckung hervorgebrochen. Da staunst du. Nur das Wort Gottes, die haben es gelesen, begriffen und was da für Bewegungen geschehen sind in die Gesellschaft. Natürlich auch das Negative, aber grundsätzlich die biblische Botschaft, was das für eine Wirkung hat. Und glaub mir, also das hilft uns auch. Auch wenn wir jetzt so einen Epheser-Text haben, wo viele sagen, ja, das ist ja krass, so ein Schlangensatz, den verstehe ich nie und nimmer. Dann kannst du ja beten. Herr, gib mir den Heiligen Geist, sagen wir mal, was da drin steht, oder? Und dann bestehen wir das und dann kannst du es ja mal 10-mal lesen, unterstreichen und am Schluss seid ihr schon halbe Prediger. Gut, also wir kommen zum Ende. Annelies liest noch die Verse, ich sage euch noch die Stichworte, wie die Auferstehung wirkt, persönlich erlebbar wird.
Epheser 2, 6 und 7. Und er hat uns mit, oder haben wir das so gehabt? Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Jesus Christus.
Die nächste Stelle.
Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme.
Genau, der ganze Bereich der Gnade steht etwa 5-mal da drin, Gabe, Gnade, Güte. Wenn ihr Vers 4 noch dazu nehmt, die Liebe Gottes und die Barmherzigkeit steht 8-mal drin. Und ihr merkt, nicht eigener Kampf, Gottes Gnade. Ist doch wohltuend. Und dann der letzte Vers noch.
Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen.
Das ist doch wunderbar, denn wir sind sein Werk. Wisst ihr, wie gut das tut im Blick auf die Selbstannahme? Das hilft mir enorm. Ich bin sein Werk, egal was in meinem Leben ist. Das tut so tiefst gut. In jedes Menschenherz hinein, wo sich ablehnt, wo Minderwert da ist, oder denkst du, ich bin niemand, aber ich bin sein Werk. In Gott geschaffen zu guten Werken. Er schafft es, oder? Das sind alles heilende Worte und ich rufe euch zu, nehmt die mit. Und ich möchte euch einfach diesen Vers mitgeben, Johannes 14, 19, wo Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und die Auferstehungskraft, dass er überall Neues schaffen kann, 100%ig. Mehr als einen toten Wurm auferwecken. Das gilt, das ist Realität. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir es auch persönlich erleben, auch in deinen tiefsten Knörzen drin. Und wenn du im tiefsten Loch hockst, aber du bist gehalten von seiner Hand, oder, dann kannst du dich annehmen. Ich bin geschaffen in Gott zu guten Werken. Und das ist eine Realität, ich glaube, gerade auch in dieser Zeit, wenn alles drunter und drüber geht. Aber die Gemeinde Jesu, die wird auch innerlich geheilt. Dass sie innerlich aufsteht, dass sie überall leuchten kann, oder? Wirklich auch in dieser Welt. Auch wenn es vielleicht menschlich gesehen einen anderen Weg geht, aber spielt letztlich keine Rolle. Wir haben ja das himmlische Erbe. Dann freuen wir umso mehr auf die himmlische Herrlichkeit. Aber geht doch vorwärts und die Hilfe ist wirklich, dass ihr diese Worte mitnehmt, wirklich vor dem Herrn sagt und total ehrlich, was ihr in eurem Herz, in eurer Seele, in eurem Körper lebt, legt es dem Herrn hin. Und ganz ehrlich sein, das hilft. Der Herr sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, du siehst, wo ein jeder von uns steht, wo wir auch tiefste innere leblose Zustände haben, wo wir selber gar nicht hinschauen. Und Herr Jesus, du hast gesagt, wir werden mit auferweckt. Wir werden lebendig gemacht. Und ich danke dir, dass du das auch in jedem von uns, in der persönlichen Ebene, dass du das auch machst und dass wir versetzt sind in die himmlischen Ebenen. Herr, dass du das auch erleben lässt. Ja, ich danke dir, Herr, dass du uns so hilfst, dass wir auch in unserem Leben wieder Schritte tun können, dort, wo wir völlig gelähmt sind. Ich danke dir dafür. Amen.